Erstmal Kaffeepause. Kommt ihr?
Wollt ihr denn tatsächlich Kaffee trinken? Begreift ihr denn gar nichts? Es geht hier um uns. Um das, was uns fehlt.
Radio frei. 96,2.
Alle Musik holen wir aus uns selbst. Aber nur mit Konzentration. Ohne Konzentration wird es gar nichts. Oder nur Scheiße.
Yeah. möchte dich verwirren, dich belehren, mich bei dir verlieren und nicht wiederkehren. Nur ein einziges Mal, ja wirklich nur. Mit dir verkehren. Ich möchte dich feiern, dich begehren, dich bekehren, mich dir vermehren. Nur ein einziges Mal, ja wirklich nur. Mit dir verkehren.
er sei Poli und so. Naja, da darf man es fragen. Und brauchst du wegen Poli auf Partys kein Shirt mehr zu tragen? Mir sei auch warm, ich kann aber mit den Blicken nicht leben. Trau dich doch einfach, sagt er, ich hätte nix dagegen. Ich bin das schon gewöhnt, frag mich, warum das noch Not tut. Der gibt kein Fick, zieht ab und bedient sich am Tofu.
Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten.
Ulam de Gouche wurde guillotiniert.
Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten.
Wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment.
Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten.
Schlag die Faschisten, wo ihr sie trefft.
Props an alle Jungs, die meine Kämpfe supporten.
Ihr lehnt Herrschaft ab, aber warum fickt ihr das System?
Thank you. frei.
Damit nochmal hallo und herzlich willkommen zum Mixtape hier auf Radio Frei.
Mein Name ist Reinhard und an meiner Seite ist wie gewohnt Alec. Hallo Alec.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Reinhard. Und wir starten mit dem Mixtape, eure Lieblingssendung hier bei Radio Frei. Und wir sind wie immer gut gelaunt und heute mal gut vorbereitet, denn wir wollen heute eine Ausgabe unserer Sendereihe Erfurter Gesichter präsentieren und haben uns dazu einen tollen Gast eingeladen. Und den wollen wir erstmal begrüßen. Also an unserer Seite heute Frank.
Ja, Frank Hillmann von Green Hill. Wir spielen am 22.11. in der Zentralheizung, um gleich mal ein bisschen Werbung zu machen, mit Buckwheats und ohne Eva. Und wir freuen uns darauf. Und ich möchte ein bisschen Hintergrundinfos zu unserer Band geben heute.
Ich merke schon, ne? Also wir müssen sagen, wir weisen natürlich gerne darauf hin, auf die Veranstaltung werden wir auch nochmal machen. Und du bist da schon wie so eine Maschine. Darüber werden wir heute auch reden, die nächsten zwei Stunden. Das gehört auch immer mit dazu zum Geschäft, dass du bist an, wenn es drauf ankommt. Ne? Also du bist gewohnt, jetzt bist du die öffentliche Figur, der Sänger von Green Hill, kann man sagen.
So ist es, ja. Reinhard, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Also du weißt, dass es nicht so ist, aber ich wollte es gleich mal loswerden. Nicht, dass dann einer sagt, du hast vergessen, das zu anzusagen, dass wir da spielen.
Wir wollen ja die Erfurter Gesichter auch nutzen, diese Sendereihe, um eben ein bisschen aus der Historie zu erzählen, wie sich die Club- und Musikkultur in Erfurt entwickelt hat. Und da war eben für uns der Aufhänger, ich habe das Plakat gesehen, das ihr spielt. Und da kam dann die Idee auf, weil ihr beide euch ja auch kennt, zu sagen, wir laden dich mal ein und sprechen einfach mal so ein bisschen, wie hat sich die Musiklandschaft entwickelt in Erfurt und drüber hinaus dann natürlich auch, wie sind die Verbindungen zwischen den Bands, und das Ganze kumuliert dann eben mit dem Konzert am 27.
Am 22.
Entschuldigung, nochmal.
Am
22.11.
Wir werden es noch ein paar Mal sagen.
Genau, in der Zentralheize. Und bis dahin wollen wir schauen, wo kommt ihr her, wo kommt die Band her, wie habt ihr euch gegründet, gefunden und wie ging die Geschichte in den 90ern weiter und wie landen wir dann heute im Heute und Hier?
Und wir spielen den Ball gleich mal unseren Gast zurück, weil darum geht es auch in der Reihe Erfurter Gesichter, denn nichts entsteht im luftleeren Raum, im Vakuum, auch ihr seid beeinflusst von anderen Bands. Und Frank, du kannst jetzt mal, weil du jetzt schon das Zepter in die Hand genommen hast, kannst du gern mal die nächste Band aus Dänemark für uns ankündigen?
Ja, also die Idee dahinter war, was ist eigentlich aus diesem Stil geworden und wie wurde der weiterverarbeitet?
Dieser Stil Noise Pop, musst du erklären.
Noise Pop, genau, also was ja in den 80ern entstanden ist. Und da ist mir eingefallen, nehmen wir mal die Ravenettes mit Recharge in Revolt von 2011 und lassen da mal einfach reinhören.
Musik von einer dänischen Band, den Revenants, mit dem Titel Recharge and Revolt, ausgesucht von unserem Gast hier beim Mixtape, nämlich Frank Hillmann, Sänger von Green Hill. Und das Schöne ist, dass wir im Radio ja immer Musikbeispiele bringen können, wie dieses. Es geht um Einflüsse auch, die euch beeinflusst haben, die dich beeinflusst haben, um verschiedene Genres. Zur Erinnerung, Alec, wir kennen es ja noch, dass wenn wir in Plattenladen gegangen sind, oft um nur Soul, Rock, Pop, und das waren dann die Subgenres. Aber es gibt ja viele Subgenres, und hier haben wir gerade den Begriff des Noise Pop gehört, also lärmender Pop, lärmende populäre Musik. Ja. Und vielleicht kann man hier nochmal so ein bisschen einordnen, was das eigentlich meint, weil das ist trotzdem so ein bisschen melancholisch, ein bisschen sphärisch, gehört zum Indie-Rock, aber sag du am besten selbst.
Ja, also dieser Begriff wurde kreiert in den 80er Jahren. Die entscheidende Band damals war Jesus Mary Chain, die das so ein bisschen, sag ich mal, etabliert haben mit ihrem Opener Upside Down in 1985. Die Einflüsse liegen aber eigentlich schon in den 60er Jahren. Da wird immer wieder Velvet Underground als entscheidend und prägender Einfluss von vielen Bands genannt, weil die damals eben halt auch schon mit einer lärmenden Geige und sag ich mal einen sehr zurückhaltenden Gesang, der was einen Kontrast dann darstellt. Es ist ein sehr poppiger Gesang, und dazu gibt es dann aber eben halt relativ brachiale Instrumentierung dann eben halt dazu. Und das war so ein bisschen das, was in den 80ern dann wieder aufgeblüht ist mit diesem Einfluss, und She's a Mary Chain war dann so mit die erste Band, die dann so sag ich mal, diesen Begriff geprägt haben.
Und da die Zwischenfrage, wo hast du diese Band das erste Mal gehört? Also als Kind der DDR hat man ja wahrscheinlich nicht Zugang zu Plattenläden oder Radio wahrscheinlich. Wie bist du dran gekommen, oder hat dich das dann sozusagen so beeinflusst, beeindruckt?
Dazu muss ich sagen, ich habe bis 1985 tatsächlich eher so Elektropop gehört, ja, Neue Deutsche Welle, also alles, was man so in den Charts da immer eben halt so gehört hat.
Du warst jung und naiv,
muss man sagen. Ich war jung und naiv, und eines Abends war ich unterwegs in der Radiolandschaft und bin auf HR3 gestoßen, Hessischer Rundfunk 3, und die Sendung hieß Der Ball ist rund. Und Klaus Walter war der Moderator dieser Sendung, also und dort kamen zwei Songs, die ich nicht kannte und die mein musikalisches Leben auf den Kopf gestellt haben. Das war einmal Velvet Underground mit Nico als Sängerin, die ich bis heute verehre. Und das zweite war Jesus and Mary Chain mit Upside Down, das ist die Single, die sie damals rausgebracht haben. Und ich war, sag mal, von dem Zeitpunkt an auf einer ganz anderen Spur unterwegs und wollte mehr von diesem Stuff eben halt irgendwie haben.
Du warst ein sehr junger Mensch, es ist ja interessant, dass unsere Sendung Mixtape heißt. Hast du dann auch mitgeschnitten, so klassisch, wie wir alle so Ende der 80er Absolut. Jahre auf Musikkassette, und hattest dann die Bands dann das erste Mal verfügbar?
Ich habe von da an nur noch diese Sendung und noch so zwei, drei andere Sendungen. Das andere war noch Musik für junge Leute, beziehungsweise No Wave hieß die dann. Da war Paul Baskerville, hieß der, oder hat sich so genannt, ich weiß nicht mehr, ob es sein richtiger Name war. Der hat ähnliche Sachen auf NDR 2 gemacht damals. Aber das war sozusagen, sagen wir mal, das Fenster zur Musikwelt nach außen. Radio war ein entscheidendes Medium damals.
Das können wir ja nochmal so einordnen. Wir bleiben auch so gedanklich in der Zeit. Das ist ja ganz spannend. Also wir können ja mal auch transparent machen. Du bist Ende 60er geboren, wir beide, Alec und ich, Ende der 70er Jahre. Wir sind aber alle drei mehr oder weniger in den 80er Jahren sozialisiert. Du schon ab Mitte 80er, wir eher vielleicht Ende 80er, frühe 90er dann. Mhm. Das Radio hat noch eine ganz andere Rolle gespielt. Wir müssen es den Jüngeren vielleicht einfach so ein bisschen erklären. Das ist immer so die Fußnote, die immer mit dazugehört, auch hier im Mixtape. Und wir können ja mal sagen, wenn wir noch in dieser DDR-Zeit bleiben, war dir damals schon bewusst, oder hast du je überlegt, du warst ja wahrscheinlich noch Schüler ganz am Anfang, ob du mal selber Musik machen wirst, geschweige denn, dass du sogar Sänger einer Band wirst?
Absolut nicht. Also ich war total, sagen wir, musikfanatisch, was der Konsum von Musik anging, aber dass ich selber mal Musik machen werde, stand für mich zu der Zeit überhaupt nicht zur Debatte. Also Mathe-Physiklehrer war eher so das, was mir vorgeschrieben wurde, dass ich werden soll. Und die Wende hat natürlich dann, sag ich mal, die nochmal die Würfel neu fallen lassen. Also da gab es dann nochmal einen anderen Aspekt, den man dann auch noch betrachten muss.
Und was jetzt so die, wenn du sagst, du warst Musikfanat, und ich denke ja so, oder in meiner Vorstellung zu DDR-Zeiten hat man wenig, das Fenster war relativ schmal geöffnet. Man hat wenig von außen bekommen, aber es ist ja was durchgedrungen offenkundig. Das heißt, du hast ja die Frequenz gefunden, wo die Musik lief. Aber wie war es jetzt hier in der Stadt? Also gab es irgendwie Clubs oder hat sich dann sozusagen, haben sich Einzelne zusammengefunden, wo man gemerkt hat, da funkt es, weil wir haben die ähnlichen Interessen und wir hören jetzt nicht die Pudis oder die Beatles oder die Stones?
Das hat sich entwickelt tatsächlich, also ich würde so sagen, ab 85 dann aufwärts bis Ende der 80er Jahre hat sich sehr viel auch hier getan, auch was jetzt so, sagen wir mal, Alternative Bands angeht. Erfurt selber ein bisschen weniger, würde ich sagen, da war Schleimkeim als Punkband vielleicht so, sag ich mal, eine Hausnummer, aber wenn man jetzt so mal DT64 betrachtet, die damals als Radiosender dann eben halt auch alternative Bands.
Genau, ab 1986 waren sie Vollprogramm. Ab 64 haben sie angefangen zu senden, genau, aber war auch ein wichtiges Sprachrohr auf
jeden Fall. Und dann kam Sandu und Die Art und Skeptiker und Division und viele, sag ich mal, Alternative DDR-Bands sozusagen, die dann auch ihre, sag ich mal, Fußnote dann hinterlassen haben, was abseits von Pudis, Karat und Sternmeißen eben halt so stattfand.
Wir wandern mal weiter durch die Zeit und hören dann gleich einen weiteren musikalischen Einfluss, denn dann wird es ja entscheidend, nämlich die Gründung der Band Green Hill, die in 3 Wochen eine einmalige Reunion hat. Deswegen sprechen wir heute, weisen wir am Ende nochmal drauf hin. In der Zentralheizte werdet ihr auftreten als Headliner, aber der Anfangspunkt ist eben genau im Jahr 1990 zu suchen. Da, bevor wir den nächsten Titel hören, vielleicht die Frage, wie du die friedliche Revolution im Mauerfall erlebt hast, weil damals, und davor hat es mir immer gekraut als junger Mensch, stand ja der Lebenslauf immer schon fest, unter anderem Armee, Nationale Volksarmee, NVA. Da bist du noch gezogen worden sogar.
Ich bin 88 so als einer der letzten Kandidaten noch so gezogen worden. Reiko, mein Gitarrist auch, und wir haben uns eben halt genau auch dort kennengelernt. Reiko ist mit langen Haaren und seiner Akustikklampe eben halt den Kasernenhof hochmarschiert und ich fand das eben halt ziemlich ambitioniert und cool. Und
ging das durch?
Er hatte dann einen Tag später kurze Haare, aber ansonsten ging das durch.
Okay. Die Gitarre blieb aber.
Die Haare waren ab. Ja. Und Reiko hat dann eben halt damals schon gesagt, wir müssen irgendwie zusammen Musik machen und irgendwas starten. Genau. Aber das war so mal Kurzgeschichte jetzt.
Also insofern hat, wenn man so möchte, dann die NVA doch was Gutes gehabt, weil da ein Anfangspunkt liegt. Jetzt hören wir erstmal einen weiteren Song. Du hast eben schon die Band erwähnt, Velvet Underground, für 60er Jahre auch sehr progressiv und sehr experimentell, Mut zum Neuen. Und es gibt dieses berühmte Album, da sagt man das mit der Banane drauf, das hat Andy Warhol gestaltet, das Cover, und Nico Eiken singt damit, eine ganz prägnante Stimme, hast du auch gesagt im Vorgespräch, auch eine Sängerin, die dich auch geprägt hat. Ne?
Absolut, also auch, sag ich mal, dieses Deutsch-Englisch, das war so irgendwo für meine Ohren mega charmant, also dass sie gar nicht irgendwie vertuschen wollte, dass sie jetzt aus Deutschland kommt, sondern dass sie eben halt dann ganz bewusst eben halt auch diesen deutschen Akzent mit reingebracht hat, fand ich super.
Ist auch immer noch eins der großen Alben, heißt einfach von Velvet Underground, das mit der Banane. Und du hast jetzt einen Titel rausgesucht, All Tomorrow's Parties.
Den haben wir auch selber mal ganz am Anfang so nachgespielt. Einfach, weil ich sie lieb habe.
Behind the door.
Manch ältere Menschen, um Gottes Willen, das will ich nicht zu verallgemeinern, würden jetzt vielleicht sagen, mein Gott, das ist aber mir zu schrammelig. Aber genau das ist die Idee dieser Band gewesen. Das war nämlich The Velvet Underground vom gleichnamigen Album, Debütalbum aus den 60er Jahren, das mit der gelben Banane drauf von Andy Warhol gestaltet. Und der Song hieß All Tomorrow's Parties. Ein Song, den sich unser Gast heute beim Mixtape mit Reinhard und Elek, unser Gast Frank Hillmann, Sänger von Green Hill, ausgesucht hat. Und das ist auch ein Song, den eben Green Hill auch gecovert hat. Und wir sind gedanklich bei einer Zeitreise, die begann irgendwann im Jahr 1985, 86. Wir haben da gerade gehört, da gab es dann Musik, die Frank im Radio bei HR3 gehört hat, die ihn beeinflusst hat. Und jetzt sind wir im Jahr 1990 angekommen bei der Gründung von Green Hill.
Ja, und Frank, du hast schon erzählt, dein Gitarrist Reiko und du, ihr wart bei der Armee und Reiko hat gesagt, wir dürfen. Und dann stand er eines Tages bei dir vor der Tür und ich kann mir das ist wirklich ganz interessant vorstellen, was das für wilde Zeiten waren, also wie die Stadt hier ausgesehen hat, das finde ich ganz interessant und kann mir auch vorstellen, was das natürlich dann für eine Aufbruchstimmung war, zu sagen, alles, was vorher gegolten hat, ist erstmal gestrichen. Und jetzt kommt die große Freiheit, was machen wir damit? Und das ist wahrscheinlich dann, was du eben erzählt hast mit dem Punk, genau das Thema, ja, wir machen einfach mal.
Ja.
Und gucken mal, was bei rauskommt. Ja. Und so stelle ich mir die Bandgründung wahrscheinlich auch vor. Und ihr seid dann zu sechst am Schluss gewesen?
Wir waren ganz am Anfang zu sechst.
Ja, ja,
okay. Ganz am Anfang waren wir zu sechst. Und in unterschiedlichen Formationen dann noch, so was Bass-Schlagzeug anging. Bis 94 waren wir zu sechst.
Und das hat sich dann, ihr habt euch die Leute gesucht oder die haben euch gefunden oder es gab Connections zu anderen Bands oder
wie? Also wie gesagt, Reiko stand eines Tages vor der Tür. Der Gedanke kam schon damals bei der Armee. Er hat dann gesagt, lass uns doch eine Band gründen. Oftmals ist es ja so, dass man dann sagt, ja gut, okay, man redet viel. Und nein, Reiko ist ein Typ, der redet nicht nur, der macht dann eben halt auch und stand dann eben halt kurz nachdem wir entlassen wurden bei mir vor der Tür und hat gesagt, so, ja, Alter, wir wollten noch eine Band gründen, also lass mal tun jetzt, ja. Und dann haben wir uns eben halt Leute, Interessenten eben halt gesucht. Also Reiko kannte ein, zwei Leute. Ich habe meinen Bruder ins Boot geholt, der ein guter Gitarrist zu der Zeit eben halt war und auch noch ist. Und ja, und dann haben wir eben halt so nach und nach Green Hill aufgebaut und konnten eben halt dann mit den ersten Coverversionen starten. Das war so für die Bandfindung eigentlich so gedacht. Das war, weil man muss immer bedenken, wenn sechs Leute zusammen was machen, dann gibt es sechs Wahrnehmungen von dem, was Musik ausmacht und da erstmal, sag ich mal, für sich einen Stil zu finden. Ich kann jetzt natürlich nur einen super subjektiven Einblick in die Geschichte von Green Hill geben, weil es meine Version der Geschichte ist und würdest du jetzt die anderen fünf noch fragen, würden die ihre Geschichte erzählen und ich bin aber nur mal hier und erzähle so jetzt ein bisschen meinen Blickwinkel und das muss man natürlich erstmal übereinbekommen, dass man sagt, man fängt an zu spielen, man will aber auch alle Interessen so ein bisschen auch vereinen und wie macht man das am besten, indem man sich eben halt auf bestimmte Musik erstmal einigt, die man sozusagen gemeinsam gut findet und das haben wir eben halt gemacht und haben gesagt, okay, dann lasst uns doch einfach mal erstmal beginnen, indem wir ein paar Sachen nachspielen und dann finden wir darüber dann eben halt so ein bisschen unseren eigenen Stil und das ist eben halt Anfang der 90er Jahre, also 1990 so genau passiert.
Ihr wart alle Anfang 20 etwa, das muss man auch Leuten erklären, das war alles vor dem Internet, also vor den Möglichkeiten, sich auszutauschen, Zugang zur Musik, also irgendwie selber Musik zu produzieren, war alles keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und vielleicht kann man nochmal, wenn du dich noch erinnern kannst, so ein bisschen überlegen, wie damals so die einzelnen Schritte waren. Du hast gesagt, der erste Schritt erstmal, sich als Gruppe zu finden und zu überlegen, was wollen wir eigentlich für eine Art von Musik machen. Dann ganz banal gefragt, zweiter Schritt, haben wir die Instrumente. Wir haben rausgehört, Reiko hatte ja schon ein Instrument. Die anderen vermutlich hatten auch schon ihre Instrumente mitgebracht.
Ja. Ich konnte meine Stimme ja auch mitbringen. Also für mich war das relativ einfach. Aber ja, mein Bruder, wie gesagt, war damals schon Gitarrist. Reiko hatte schon zu DDR-Zeiten in einer Band gespielt. Die haben sogar eine Einstufung. Das ist auch noch eine eigene Geschichte.
Wie so eine Fahrerlaubnis für Autos gab es auch, einen Führerschein für Bands.
Absolut. Ja. Man musste sozusagen, damit man vor Publikum spielen durfte, erstmal so eine Einstufung machen.
Bandcasting in der DDR.
Sozusagen, ja. Also, okay. Und das hatte Reiko. Also es waren Leute schon, die Musikerfahrungen mitgebracht haben und B, eben halt entsprechende Instrumente auch mitgebracht haben. Also insofern konnten wir da relativ schnell ein Set zusammenstellen. Aber es war eben halt auch noch der Vermona-Verstärker und noch kein Marshall oder so. Also das hat sich dann eben halt erst so nach und nach entwickelt, genau.
Und da natürlich die spannende Frage, Bandname und Proberaum. Wie kam der Bandname zustande?
Mhm. Da gibt's sag ich mal, sehr viele Geschichten dazu. Die eine Geschichte ist wahrscheinlich so die wahrste. Wir saßen damals, Café Iris war damals so ein Café in Erfurt, wo man eben halt sitzen konnte und eben halt auch mal nachdenken konnte und einen trinken konnte. Und da haben wir Grüne Wiese getrunken, tatsächlich. Und Grüne Wiese war so ein Gemix aus Orangensaft
genau.
Und ja, und da wir auch beide Benny Hill Fans waren, kam das irgendwie so zum nach dem dritten, vierten Getränk dann eben halt so ein bisschen, dass man, also wir haben uns ganz bewusst dahingesetzt und haben gesagt, wir müssen uns mal einen Namen ausdenken. Und das ist dann eben halt so in diesem, an diesem Tag dann so ein bisschen entstanden. Wiesenhügel spielte vielleicht auch noch eine Rolle, weil Reiko da eben halt auf dem Wiesenhügel zu der Zeit wohnte.
Muss man sagen, okay, ach deswegen, okay. Aber das Café Iris war es nicht am Wiesenhügel?
Nee, das Café Iris war mitten in der Stadt, das war am Juri Gagarin Ring, genau.
Aber es ist ja interessant, ne? Green Hill, da wart ihr sozusagen schon, da war es internationaler eigentlich schon gesetzt, ne? Dass ihr Englisch singt. Ne? Das war vielleicht auch eine Debatte, ob Deutsch oder Englisch, aber ihr hattet wahrscheinlich all die britischen Vorbilder waren es ja, dass ihr von vornherein Englisch singen wolltet.
Genau, also letztendlich muss ich sagen, als Sänger hat man natürlich dann auch so ein bisschen den Daumen drauf, sag ich mal, in welcher Sprache man singt. Also ich hätte mir den nicht vorstellen können, in deutscher Sprache zu singen, und deswegen, weil alles, was ich im Kopf und im Ohr hatte, war eher englischsprachig, und wie soll ich das, sage ich mal, dann diesen Gap sofort dann ins Deutsche bekommen? Also das wäre nicht möglich gewesen.
Und der Proberaum?
Der Proberaum war vielfältig, also in Abrisshäusern, zum Beispiel im Neuerbe haben wir mal, ganz am Anfang waren wir in Wandersleben, weil Reiko zu der Zeit dort seinen Proberaum noch hatte. Und dann wollten wir aber irgendwie nach Erfurt, und ganz, sage ich mal, bis 91 oder 92, weiß ich nicht mehr ganz genau, haben wir dann auf dem Petersberg dann unseren Proberaum gefunden, in diesem Saal, der damals noch existierte.
Und da muss man ja sagen, Proberaum schön, die Akustik schon mal ganz gut, aber was stand denn da an Technik drin? Da wird ja jetzt nicht unbedingt das 64-Spuren-Pult drin gestanden haben. Also Proberaum war wirklich nur ein Raum, wo man eben sich zusammengefunden hat und erstmal gespielt hat.
Absolut.
Dass man seine Ruhe hatte.
Genau, also einfach das Zeug hingestellt, jeder sein Verstärker, Schlagzeug, so probt man, glaube ich, bis heute auch. Also ich weiß es nicht, vielleicht proben heute auch Leute anders, dass sie gleich ein Mischpult mit dabei haben und das mitschneiden. Aber wir waren damals eben halt nur mit den Verstärkern.
War auch ein bisschen Denkfehler, Proberaum. Ist ja nicht gleich Aufnahmestudio.
Richtig, genau. Gewesen, ja. Ganz einfach ein Proberaum. Das können die eigenen vier Wände sein, wenn es die Nachbarn zulassen. Ja.
Und seid ihr dann auch aufs Lingelgelände irgendwann umgezogen?
Auf welches Gelände bitte?
Lingel, oben beim Stadion?
Nee.
Wir waren Paul Schäfer, die Bäckerei da oben.
Nein,
weil es weiß keinen Sinn, da war bei Elmi-Gelände war immer so ein Hotspot. Proberäume.
Okay. Das muss nach unserer Zeit gewesen sein.
Das war dann also, wahrscheinlich schon Richtung Ende.
Wir 90. hatten guten Kontakt damals zum Kulturhaus auf dem Petersberg, und denen waren wir auch mega dankbar. Wir haben so einen Deal gemacht, dass wir dann gesagt haben, wir spielen immer mal für Umme dann eben halt da ein Konzert und dafür dürfen wir eben halt diesen Saal nutzen als Proberaum. Da durften wir dann einmal oder zweimal die Woche dann eben halt dort rein, und das da waren wir denen mega dankbar. Ja.
Und jetzt kommen wir ja zu weiter. Ich habe ja schon das Stichwort Aufnahmestudio. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich eher weiter hinten dann im Plan gewesen. Weil ich kann mir vorstellen, neben dem Proberaum erstmal die Songs finden, die kreieren, ist ja, da muss man die ja irgendwie auch mal ausprobieren vor einem Publikum. Mhm. Kommt wahrscheinlich erstmal noch als Schritt vorher. Wo kann man 1990, 91 überhaupt auftreten, wo man sagen kann, Mensch, hier können uns auch ein paar Menschen noch zuhören.
Mhm. Also den allerersten Auftritt, kann ich mich dran erinnern, war vorm Stasi-Gebäude. Das war 1990. Da hatten wir gerade so 4, 5 Songs eben halt gecovert oder nachgespielt oder wie man auch immer will. Und dann wurden wir eben halt gefragt, ob wir da eben halt dann vor dem Stasi-Gebäude, das war so
also in der Andreasstraße, also in die heutige Gedenkstraße,
genau. Okay, ja. Das war so im Rahmen einer Veranstaltung, wo es darum ging, was mit den Akten passiert und so weiter und so fort. Und wir haben da so ein bisschen die musikalische Rahmenbegleitung gemacht. Wir hatten sehr früh einen Fürsprecher in der Erfurter Kulturszene. Das war der Brettschneider.
Klaus-Dieter Brettschneider, genau, der später Stapelbee aufgemacht hat und damals Mitinhaber vom Museumskeller war oder
und
Betreiber.
Der hat uns lange, lange Zeit promotet, begleitet, und sind wir auch, also das ist ein Mensch, der in unserem musikalischen Leben eine große Rolle gespielt hat, weil er einfach uns viele Sachen ermöglicht hat. Und dort haben wir im Museumskeller auch unseren ersten bezahlten Auftritt dann irgendwann bekommen, dem können wir nur danken.
Und im Zentrum habt ihr dann gespielt irgendwie mal?
Im Zentrum haben wir, nein, da haben wir nicht gespielt.
Okay, das war dann die zweite Welle sozusagen.
Ja. Ja. Aber man kann nochmal sagen, um nochmal gedanklich bei der Andreasstraße und diesem ersten ganz, ganz kleinen Gig zu bleiben, da habt ihr auch, hast du jetzt im Vorfeld gezeigt, die ersten Bandfotos auch gemacht, ganz frühe Bilder, die wir jetzt natürlich leider jetzt nicht ins Mikro halten können, das macht jetzt wenig Sinn, aber das spielt ja schon auch eine Rolle, ne? Dass man Bandfotos macht, dass man Flyer macht und so. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu sagen, weil heute ist ja klar, werden viele auf Insta irgendwie ihre Auftritte bekannt geben. Das gab's aber